Man muss das Schwache sterben, Ethik der Evolutionslehre und des Christentums im Vergleich. Eigentlich wäre heute Abend hier unser Jugendkreis zusammen und freundlicherweise dürfen heute die nicht mehr ganz Jugend auch mal mit dabei sein. Vielen Dank an den Jugendkreis, dass wir hier heute alle zusammen sein dürfen. Wir haben heute ein aktuelles Thema und haben dazu den Dr. Peter Imming aus der Uni Marburg eingeladen. Wir kennen uns schon einige Zeit und von daher freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bei uns bist. Ich hatte eigentlich vorgehabt, ihn jetzt hier vorzustellen, habe aber dann nochmal gelesen, was er alles so getan und gemacht hat. Das haben wir ja auch hier in den Einladungszetteln gedruckt. Und ich möchte das jetzt doch nicht mehr alles so vortragen, aus zwei Gründen. Erstens dauert das relativ lange und zweitens habe ich festgestellt, da sind so Worte drin. Ich glaube, die kann ich gar nicht richtig aussprechen. Also lasse ich das, wer sich da ein bisschen reinknien möchte. Wie gesagt, auf dem Einladungszettel steht eine kurze Biografie von ihm, ein bisschen das, was er so getan und gemacht hat. Und ich denke, das ist auch an Informationen genug, dass wir hier nicht allzu viel Zeit verschwenden wollen. Im Anschluss an diese Veranstaltung können wir dann auch noch ein bisschen zusammenbleiben, können auch ein bisschen fragen, wenn vielleicht Fragen da sind, ein bisschen uns unterhalten, diskutieren. Herr Dr. Imming wird auch noch zur Verfügung stehen und ist auch bereit, sich ein bisschen löchern zu lassen. Und damit es nicht ganz so stressig wird, gibt es dann auch unten noch ein paar Kleinigkeiten zu essen und zu trinken, sodass wir da auch stark genug sind, so eine vielleicht noch schwierige Diskussion durchzustehen. Ich möchte erstmal vielleicht mit einem kurzen Gebet anfangen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir auch aktuelle Themen im Lichte der Bibel uns angucken können. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass wir da auf verlässlichem Grund stehen. Und wir sind gespannt, was wir heute hören können von dem Dr. Imming, der sich mit vielen Themen auch beruflich sehr intensiv beschäftigt hat und trotzdem so ganz fest im Glauben steht. Und wir sind froh, dass es solche Leute gibt, die die vielen Fragen, die uns heute doch von vielen Leuten klargemacht werden wollen, dass sie gegen den Glauben, gegen dein Wort sprechen, dass es Leute gibt, die uns auch zeigen können, dass das nicht so ist. Und dass es Leute gibt, die sich auch mit aktuellen Themen gründlich auseinandergesetzt haben und das auch von deinem Wort her belegen können. Jesus, wir sind gespannt auf das, was wir heute Abend hören und wir bitten dich um gute Konzentration, dass wir gut aufpassen können und gut verstehen können. Amen. So, dann erstmal genug der Vorrede. Ich denke, wir können gleich so voll anfangen, ja? Dann gebe ich dir mal das Mikrofon.
Guten Abend. Danke, Horst, für die Einladung hierher. Für mich auch eine Gelegenheit, heute Vormittag in der Freien Christlichen Schule in Darmstadt gewesen zu sein, mit einer fast Doppelstunde über das Thema Evolution oder Schöpfung. Und heute Vormittag in der Schule ging es halt darum, was ist eigentlich glaubwürdiger, warum glaube ich als Naturwissenschaftler an Schöpfung, und zwar eigentlich so, wie es in der Bibel geschildert ist. Und die Gemeinde hier hatte für heute Abend sich sozusagen gewünscht, dass das Thema jetzt nicht von der Frage her aufgerollt wird, was ist vom biologischen her, chemischen, geologischen her glaubwürdiger, Evolution oder Schöpfung, sondern einen anderen Gesichtspunkt rauszuarbeiten, was ich versuchen will, nämlich was man Ethik nennt, also was ist gut und was ist schlecht, die Moral von der Geschichte. Es gibt sehr deutliche Unterschiede in dieser Ethik oder Moral von Christentum und Evolutionslehre. Und ich hoffe, dass ich das gut erklären kann. Vielleicht kann ich so viel zu mir ganz kurz sagen, dass ich Naturwissenschaftler bin, vom Beruf halt. Ich habe Chemie und Pharmazie studiert, arbeite auf dem Gebiet der medizinischen Chemie, so Pharmaforschung an der Universität, unterrichte da auch. Und was die Naturwissenschaften, je mehr man in den medizinischen Bereich reinkommt, umso mehr, was die brauchen und suchen, das sind Werte, eine Ethik. Wir können viel, aber was dürfen wir denn? Und ich will heute Abend ziemlich deutlich mit Zitaten und so darauf hinweisen, dass wir eigentlich so eine Ethik schon haben. Zum Glück trauen sich nur ganz wenige Leute, sie konsequent durchzudenken. Die Ethik der Evolutionslehre. Und dagegen stellen, was wir noch haben, nämlich ein ethisches, moralisches Erbe, was uns in der Bibel überliefert ist und was für die Praxis sicherlich besser ist. Jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen, steigen wir da einfach mal ein. Übrigens, wenn Sie das Bild wieder sehen, werde ich es kurz erklären und dann ist der Vortrag zu Ende, das Bild, was da eben an der Wand war. Das ist dann vielleicht auch ganz hilfreich. Aha, jetzt ist gleich Schluss. Teil 1, Leben. Ich zitiere etwas zu dem Kampf ums Leben. Es gibt ein Buch, die Schüler haben das heute Morgen schon gesehen, aber keine Angst, es kommen auch noch andere Sachen, als heute Morgen dran waren. Es gibt ein Buch, das hatte den langen Titel, mit anderen Worten, es ist aus älterer Zeit, Abhandlung über den Ursprung der Arten durch natürliche Selektion oder die Erhaltung der bevorzugten Rassen im Kampf ums Überleben. Das ist der Titel eines Buches gewesen, der geht sogar noch ein bisschen weiter. Und in dem Buch wird auch mal an einer Stelle, an mehreren Stellen ganz deutlich gesagt, natürliche Selektion findet durch Kampf statt. Selektion heißt Auswahl. Auswahl von den Lebewesen, die überleben können. Und dann heißt es weiter in dem Buch, da nicht alle Gruppen von Organismen zahlenmäßig gleich stark wachsen können, schlagen die dominanteren, die stärkeren Gruppen die weniger dominanten Gruppen. Die Starken schlagen die Schwachen. Diese Tendenz der großen Gruppen an Größenwachstum und Divergenz zuzunehmen, Divergenzvielfalt, und in Abhängigkeit davon das nahezu unvermeidbare Aussterben vieler, erklärt die Anordnung all der Formen des Lebens in Gruppen, die wir heute überall und um uns herum beobachten können. Das sind ein paar Sätze aus einem relativ dicken Buch namens Der Ursprung der Arten, Origin of Species, 1859 von Charles Darwin veröffentlicht. Einer der großen Knüller der Literatur, kann man sagen, der naturwissenschaftlichen Literatur. Dieses Buch hat wirklich eine Menge bewirkt. Und hier in diesen Zitaten will ich da einen bestimmten Gesichtspunkt herausarbeiten, den ich auch mit noch mehr Zitaten belegen könnte, dass nämlich dieser Ursprung der Arten, also dass es Leben gibt und welche Lebensform es heute gibt, daran liegt, wer der Stärkere war. Die Stärkeren setzen sich durch gegen die Schwächeren. Hier hieß es dominant. Es gibt in einem anderen Buch von Charles Darwin dieses Zitat über primitive und entwickelte Menschenrassen. Das lese ich mal vor und dann, das ist ein bisschen kompliziert, das Zitat, ich zeige da ein kleines Bildchen, dann sieht man es, was er meint. In den nächsten Jahrhunderten werden die zivilisierten menschlichen Rassen sicherlich weltweit die primitiven Rassen ausrotten und ersetzen. Die Kluft zwischen dem Menschen und seinem nächsten Verwandten wird dann größer sein, denn sie wird zwischen dem Menschen in einem hoffentlich zivilisierteren Zustand als dem heutigen Weißen und einem niederen Affen wie dem Pavian bestehen. Nicht mehr wie heutzutage zwischen dem Neger oder australischen Ureinwohner und dem Gorilla. Das ist aus dem etwas weniger bekannten Buch Die Abstammung des Menschen, The Descent of Man, 1871, auch von Darwin veröffentlicht. Das ist rassistisch. Wenn heute jemand, ein Christ vor allen Dingen, sowas schreiben würde und das würde publik, dann würden wir in vielen Zeitungen lesen können, Rassist. Und es wäre auch gar nicht so falsch, oder? Denn was Darwin da schreibt, aus seiner Zeit heraus verständlich, ich will ihn nicht verurteilen, aus seiner Zeit heraus verständlich ist, also heute haben wir die Situation, dass wir als höchst entwickelte Menschenrasse die Weißen haben, Kaukasier, uns, also ich weiß jetzt nicht, ob alle von uns, aber die meisten, die hier in Deutschland leben, und dann weniger weit entwickelt Neger und australische Ureinwohner, das sind eigentlich die am wenigsten entwickelten Menschen und die sind am dichtesten dran an den Gorillas und so. Und irgendwann in der Zukunft wird der Weiße sich höher entwickelt haben, dazwischen, das ist ausgestorben, von den dominanteren Gruppen verdrängt worden. Und dann bleiben da noch so Paviane und sowas als nächstes unter uns. Das ist seine Sicht dieser Dinge. Die hat Konsequenzen gehabt. Der Kolonialismus der weißen Rasse, der den Afrikanern und anderen Ländern nicht nur Glück gebracht hat und von 1880 bis 1914 in der Geschichte als imperialistischer Kolonialismus bezeichnet wird, dem hat es gut gepasst, die Überlegenheit der weißen Rasse. Da liest man zum Beispiel in einem Lexikon, Microsoft Inkata Enzyklopädie, unter dem Stichwort Kolonialismus, dass in dieser Zeit hier, 1880, 1914, das Sendungsbewusstsein der christlichen Mission, der Bekehrung der Heiden zum Christenmenschen, gewichen war der Ideologie von der zivilisatorischen Aufgabe des Westens, der zufolge die Kolonialmächte, die primitiven Völkerschaften allmählich an die Zivilisation, gemeint war die westliche, heranführen müssten. Das so gut war, zu sagen, dass Neger zweitklassige Menschen sind, weniger entwickelt, es ist einfach falsch. Das ist einfach falsch. Aber man kann mit dieser Evolutionslehre diese Politik begründen. Wenn das von der Biologie her so ist, dass die Menschen sich bis zum Weißen entwickelt haben und wir wollen uns weiterentwickeln, wollen wir nicht, ja, dann muss das so sein. Ist ja gut so dann. Das wurde dann in der Zeit von einem immer noch sehr berühmten, vielgelesenen deutschen Philosophen noch drastischer ausgedrückt. Der Übermensch, das ist ein Wort von Friedrich Nietzsche. Nietzsche lebte auch im 19. Jahrhundert und hat zum Beispiel in seinem Buch Der Antichrist geschrieben, die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen. Erster Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen. Schrecklich, ne? Gruselt einen eigentlich. Ich lese trotzdem weiter. Was ist schädlicher als ein Laster? Das Mitleiden der Tat mit allen Missratenen und Schwachen, das Christentum. Nietzsche, zu der Zeit auch nicht mehr ganz Herr seiner Sinne, ist ja leider in Umnachtung gestorben, das wünscht man ja niemand, der hat hier gemeint, Mitleiden der Tat, also aktive Nächstenliebe, das ist ein Laster. Wie kommt er auf sowas? Er ist im Grunde in seinem Denken nur konsequent. Wenn es gut ist für die Weiterentwicklung, dass die Starken sich durchsetzen, dann ist es schlecht, den Schwachen zu helfen. Und das ist die Ethik der Evolutionslehre. In Wille zur Macht und zu der Zeit, als er das schrieb, hatte er sehr wohl noch seine 7 Sinne beieinander oder 8 oder wie viel der hatte. Da schrieb er, wir vermeiden, dass Härte, Gewaltsamkeit, Sklaverei, alles Böse, furchtbare, tyrannische, Raubtier- und schlangenhafter Menschen so gut zur Erhöhung der Spezies Mensch dient als sein Gegenteil. So auch alles Brutale an uns, was sich durchsetzen will, gegen den anderen, ist gut zur Entwicklung der Menschheit. Uff. Der Kampf ums Leben wurde dann später nochmal ausdrücklich formuliert, sehr konsequent durchdacht, in einem 1924 erschienenen Buch. Da liest man zum Beispiel, alle großen Kulturen der Vergangenheit gingen nur zugrunde, weil die ursprünglich schöpferische Rasse an Blutvergiftung abstarb. Blutvergiftung heißt, eine tolle Rasse vermischt sich mit anderen Völkern, die längst nicht so hoch entwickelt sind. Dann wird das Blut vergiftet mit diesem fremden Blut von irgendwelchen Ausländern und so. Sowas Verrücktes steht dahinter. Die Erhaltung einer Rasse aber ist gebunden an das eherne Gesetz der Notwendigkeit und des Rechtes des Sieges des Besten und Stärkeren. Das ist aus Mein Kampf vom berühmtesten Deutschen aller Zeiten wahrscheinlich, namens Adolf Hitler. Und er hat da noch mehr so Zeug drin. Mein Kampf ist verboten heutzutage zu veröffentlichen. Man kann antiquarische Exemplare einsehen. Es ist ja auch Geschichte, man kann es ja nicht wegleugnen. Aber so etwas, ich glaube, niemand möchte, dass irgendeine Politik so funktioniert. Und doch, wenn wir jetzt zu unserer Zeit kommen, kann ja jemand sagen, ach, das ist vorbei, wir wissen jetzt, dass das falsch war und vielleicht gibt es irgendwo noch ein paar Leute, Neonazis oder so, aber die kriegen wir schon in den Griff. Die Neonazis sind eigentlich nicht das große ethische Problem, die große ethische Frage unserer Zeit. Das ist ein Überbleibsel, hat man den Eindruck. Unser Bundespräsident hat in der Rede vom Mai vorigen Jahres, die man sich hier unter der Internetadresse auch runterladen kann, geschrieben. Unter dem Titel Für ein Wachstum nach menschlichem Maß. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir müssen uns darüber klar sein, was die Folgen wären, wenn wir den Wertekanon als Grundlage allen staatlichen Handelns in Frage stellten. Würden wir dann nicht die Gefangenen einer Fortschrittsvorstellung, die den perfekten Menschen als Maßstab hat, würden damit nicht Auslese und schrankenlose Konkurrenz zum obersten Lebensprinzip? Nach meinem Eindruck, hat der Bundespräsident gesagt, haben sich solche Vorstellungen durchaus schon verbreitet. Und was wir hier drin haben, das ist die Evolution. Auf sozialem, ethischem Level, Niveau. Der Fortschrittsvorstellung, die kommt ja daher, alles hat sich irgendwie aus kleinen Anfängen hochentwickelt. Ob das stimmt? Ich bezweifle es. Aber wir denken irgendwie so, man erzählt uns nichts anderes und irgendwie hat man den Eindruck, naja, das stimmt ja wahrscheinlich. Stimmt nicht, glaube ich, darum soll es heute Abend nicht so gehen und es ist gefährlich, wenn man so denkt. Denn dann hat man als Maßstab einen perfekten Menschen und perfekt heißt jetzt jemand, der gesund ist, sich ordentlich fortpflanzen kann und stärker ist als andere. Und der Bundespräsident an einer anderen Stelle schreibt auch, menschlich ist doch auch Barmherzigkeit. Und kann man die auf diesem Wege züchten? Natürlich nicht. Er schreibt, in unserer Zeit haben sich solche Vorstellungen verbreitet. Was könnte er damit meinen? Er könnte zum Beispiel James Watson meinen. James Watson ist Nobelpreisträger. Der hat die Struktur der DNS, also der Erbsubstanz in unserem Zellkern, zusammen mit Francis Crick in den 50er Jahren gelöst. Ein genialer Mann, ein sehr einflussreicher Wissenschaftspolitiker und Wissenschaftler, ist in den USA tätig, an der Ostküste. Und er hat 1973 mal geschrieben, wenn ein Kind erst 3 Tage nach der Geburt für lebend erklärt würde, dann könnte allen Eltern die Wahl erlaubt werden, die gegenwärtig nur wenige haben, bei denen nämlich eine genaue vorgeburtliche Untersuchung durchgeführt wurde, die Wahl erlaubt werden, die gegenwärtig nur wenige haben. Der Arzt könnte dem Kind zu sterben erlauben. Sie wissen, was er meint, ja? Ein 3 Tage alter Säugling umbringen. Das ist, was er meint. Wenn sich die Eltern so entscheiden und eine Menge Elend und Leid verhindern, wann wäre diese Entscheidung, diese schreckliche Entscheidung, die ich furchtbar finde, es ist überhaupt schlimm, sowas zu schreiben und es ist ein einflussreicher Mann. Wann wäre diese Entscheidung angesagt? Ja, wenn das irgendwie ein schwacher oder kränklicher Mensch ist, wird wahrscheinlich nichts draus, belastet nur. Nach dem, was meine Eltern mir von mir erzählen, am Anfang wäre ich wahrscheinlich auch unter diese Rubrik gefallen. Ich war anfangs nicht besonders fit und Geburtsprobleme und so weiter. Ich erinnere mich an nichts, aber es muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Und dann gibt es noch einen anderen Menschen, der einen sehr gut dotierten Professorenstuhl in den USA hat, in Princeton, an einer der Elite-Universitäten. Der hat neulich ein Interview gegeben mit dem Spiegel. Kann man im Spiegel online oder sicher auch in der gedruckten Ausgabe lesen. Titel des Interviews war Nicht alles Leben ist heilig. Und jetzt ein paar Zitate daraus. Wenn Sie vor der Implantation an einem Embryo einen Gentest vornehmen und dann entscheiden, dass dies nicht die Art Embryo ist, die Sie wollen, dann habe ich keinen Einwand dagegen, ihn zu zerstören. Man könnte sich theoretisch eine Gesellschaft vorstellen, in der die Werte anders wären. Eine Gesellschaft, die eine Unterscheidung machen würde zwischen den Babys, die wirklich geliebt und auferzogen werden, und anderen, die man der Wissenschaft spendet. Bis zum ersten Lebensjahr mag man das Leben eines sich entwickelnden Kindes auf verschiedene Weise schützen. Trotzdem finde ich, dass man nicht sagen kann, das Vorgehen, ein solches Kind zu töten, ist ebenso schwer wie das Vergehen, einen Erwachsenen voll seiner selbstbewussten Menschen zu töten. Der findet das nicht so schlimm, ein wehrloses, womöglich krankes Kind zu töten, wie einen Erwachsenen zu töten. Das ist Winter 2001 wurden diese Worte geschrieben oder gesprochen. Das ist nicht Nazizeit oder irgendwann. Und dann der Spiegel hat dann gefragt, und nicht halbwegs gesunde Kinder lässt man dann eben sterben? Und dann hat Peter Singer, so heißt er, Peter Singer, gesagt, das mag sich fundamental unterscheiden von unserer offiziellen christlichen Ethik. Da hat er recht, es unterscheidet sich fundamental von offizieller und inoffizieller christlicher Ethik. Und das ist das Stichwort, nachdem wir das Stichwort Leben, Kampf ums Leben, mal analysiert haben, bisher sehr stark von der Evolutionslehre, ja, absichtlich, weil ich zeigen will, was die Ethik der Evolution eigentlich ist. Denn wie ich am Anfang sagte, die Wissenschaft, die Medizin, unsere Gesellschaft sucht nach Werten, nach einer Ethik. Wir haben ganz verbreitet den Glauben an die Evolutionslehre, unnötigerweise so festen Glauben. So sicher ist die Sache nicht. Da können Sie wirklich viele Wissenschaftler, auch Nicht-Christen, fragen. Und dadurch haben wir eine Ethik. Die Evolutionslehre transportiert eine Ethik mit. Nämlich das Schwache. Oh, genau umgekehrt. Pardon. Kleiner Knick im Gehirn gewesen, als ich das geschrieben habe. Das Starke setzt sich auf Kosten des Schwächeren durch. Bitte um Entschuldigung, das hätte nicht passieren sollen. Aber es ist andererseits so offensichtlich, dass es wohl klar ist. Das Starke setzt sich auf Kosten des Schwächeren durch. Meistens wird das formuliert als Survival of the fittest. Die Stärksten überleben, die anderen nämlich nicht. Ist doch gut, oder? Das ist gut, das ist Ethik. Man nennt so eine Ethik auch Utilitarismus, das ist eine Nützlichkeitsethik. Ist es nützlich, dieser Mensch, oder nicht so nützlich oder ganz unnütz oder sogar negativ nützlich, also störend? Dass man alles, auch wir uns Menschen gegenseitig, nur danach bewertet, wie nützlich. Der Nutzwert, Gebrauchswert. Altes Auto kommt weg, alter Mensch kommt weg. So, wenn man das ganz extrem sehen würde. Ich betone nochmal, das Schwache muss weichen, damit das Starke Platz zum Leben hat, sich entfalten kann. Und das ist jetzt nicht irgend so eine Idee von mir, das ist die Evolutionslehre. Die geht so. Und Gott sei Dank trauen sich nur wenig Leute, das konsequent anzuwenden. Aber es ist eine Gefahr, die da drin steckt. Dass nämlich das Leben durch das Sterben angeblich kommt. Dass der Fortschritt, die Evolution auf diesem Wege stattfindet, durch Sterben, und zwar in allen Lebensbereichen. Das kommt mir unlogisch vor. Ich habe den Eindruck, dass das Leben durch das Leben weitergeht, nicht durch das Sterben. Wenn meine Eltern nicht gelebt hätten, gäbe es mich nicht. Dass sie nicht mehr leben, mein Vater jedenfalls, das hat mit meinem Leben eigentlich nicht so viel zu tun. Das ist eher schade. So, wir sehen also, dass die Evolutionslehre eine Ethik transportiert, eine Morallehre, eine sehr gefährliche. Und die wird dann gefährlich, wenn sie zum sogenannten Sozialdarwinismus wird, wenn also diese darwinistischen Vorstellungen übertragen werden auf das Verhältnis von Menschen und Völkern untereinander. Und da ist dann noch die Frage, die das Ganze sehr verkompliziert und auch zeigt, wie absurd das ist. Fügen wir uns da ein oder wehren wir uns dagegen? Auch die Schwachen würden sich dagegen wehren eigentlich. Der Mensch mit vielem von seinem Wesen will das gar nicht so. Ja, dann stemmt er sich doch gegen die Evolution. Dann kann er sich ja nicht weiterentwickeln. Oder kann er sich dann gerade weiterentwickeln, besser entwickeln, wenn er gegen die Evolution ist. Aber die Evolution, die findet doch einfach statt. Der ist das egal, was wir wollen. Kompliziert, ne? Ich habe es jetzt extra mal so ein bisschen hin und her kompliziert gemacht, dass diese Sache hier für uns, kompliziert ist Schlimmes. Die Ethik des Christentums funktioniert anders. Da will ich mit Ihnen aus der Bibel mal etwas lesen. Hier, das steht jetzt schon vollständig, so vollständig ich es zitieren wollte. Hier, um das jetzt mal dagegen zu halten, was wir bestimmt auch viele von Ihnen, auch wenn sie vielleicht nicht Christen sind, eigentlich schon wahrscheinlich eher bejahen würden als das eben. Jesus hat in der sogenannten Bergpredigt, die in Matthäus 5 zu finden ist, unter anderem den Satz gesagt, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. nicht die dominanten Gruppen, sondern die sanftmütigen. Wie kann das gehen? Das kann eigentlich nur gehen, wenn das, was wir an Brutalität, Verdrängung, Dominanz wirklich beobachten. Im Miteinander, vielleicht in der Familie, vielleicht im Betrieb, vielleicht im Beruf, vielleicht in der Politik. Wenn das nicht das letzte Wort ist, wenn diese menschliche Härte nicht das letzte Wort ist, dann ist das wahr. Und dann gibt es in Lukas 10 das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und das ist ein Gleichnis, was der Evolutionslehre völlig zuwiderläuft. Da ist nämlich jemand überfallen worden und halbtot liegen gelassen worden. Dieser Mensch, der unter die Räuber gefallen war. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um jemand klarzumachen, wer ist mein Mitmensch, dem ich helfen soll, den ich lieben soll? Wer denn? Das ist jemand, der sich rausreden wollte. Aber in diesem Gleichnis steckt dann auch etwas drin, was unsere christliche Ethik oder Moral ganz deutlich macht. Nämlich ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, zu dem Halbtoten. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Innerlich bewegt. Wenn die Evolutionslehre stimmen würde, dürfte das ja eigentlich nicht so sein. Wenn die stimmen würde, wenn ich das richtig verstehe, müsste dieser Samariter ja eigentlich denken, oh super, ein Rentenempfänger weniger. Meine Rente wird dicker. Einer weniger als Konkurrent. Wir wissen alle, dass wir, wenn wir unser Gewissen nicht abgestumpft haben, total abgestumpft haben, dass wir in so einem Fall auch denken, der Arme. Jetzt gibt es auch Leute, die vorbeigehen. Vor dem Samariter sind zwei vorbeigegangen. Also machen wir uns nichts vor über uns selbst. Es gibt ja in den letzten Jahren diese Fälle in Großstädten, mehr in den USA, glaube ich, wenn man das schon mal gelesen hat, dass jemand nachts überfallen wird, ruft um Hilfe, die Leute gucken aus oben aus der Wohnung raus, aber runter geht keiner. Vielleicht kriegt man auch einen auf die Mütze. Machen wir uns über uns selbst nichts vor. Aber doch, das gibt's. Innerlich bewegt. Das ist Barmherzigkeit, Mitleid, solche Sachen. Und das ist ein Kernbaustein der christlichen Ethik. Und kein Kernbaustein der Ethik der Evolutionslehre. Und dann hat Jesus in Matthäus 20 auch nochmal gesagt, wer irgend unter euch, er meinte seine Jünger, groß werden will, soll euer Diener sein. Nicht dominant sein, Dominus, Herr, sondern Diener. Und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein. So eigentlich fordert Jesus hier dazu auf, nicht der Evolution zu entkommen, denn die Evolution ist ein Mythos, den manche Menschen erfunden haben, um das Böse, was wir Menschen tun, wegzudiskutieren, auch noch gut zu heißen. Jesus fordert dazu auf, weg von diesem Denken. Sonst gelingt euer Leben gar nicht. Dann im 1. Korintherbrief, Kapitel 1 im Neuen Testament, liest man von Paulus die Sätze, seht eure Berufung, guckt mal, wer bei euch so in der Gemeinde sitzt, meinte er. Das ist nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, auf dass er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Über uns steht Gott, der Schöpfer. An den glauben wir Christen. Und wir glauben, dass der derjenige ist, der festlegt, was gut und schlecht ist. Und nicht unser Ehrgeiz oder unsere Ideen. Und Gott ist dagegen, dass Menschen sich mit Brutalität durchsetzen. Eigentlich können wir froh sein, dass er dagegen ist. Wie man sieht, verhindert er es nicht immer. Gewisse Macht, Mächte und so können eine Weile Das Unrecht gedeiht noch. Aber es gibt dieses Wort Gottes, was jeden Menschen, vor allen Dingen die Kleinen, die Einfachen, anspricht und sagt, ihr interessiert mich. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Zum Beispiel mongoloide Kinder. Ist es eigentlich ein lebenswertes Leben? Stress für die Eltern? Und diese Kinder, sie können sich gar nicht richtig entfalten. Ein Chromosom zu viel, man kann das diagnostizieren. Helfen kann man nicht. Also wenn man vorgeburtlich feststellt, das Kind wird möglicherweise Down-Syndrom haben, dann kann man dagegen nur eins machen, dieses Kind töten. Sonst ist ja keine Therapie möglich. Von daher ist es riskant, das vorher schon rauszufinden. Das ist eine schwere Entscheidung dann. Ich habe hier drüber geschrieben, alle Menschen haben Würde, unabhängig von ihrem Wert oder Nutzen, weil wir im Bild Gottes geschaffen sind. Und auch wenn Sie nicht Christ sind, möchte ich Sie bitten, darüber mal nachzudenken. Wieso hat ein Mensch Würde unabhängig von seinem Wert? Und das ist ganz wichtig. Wenn wir nur nach unserem Wert, unsere Würde als Menschen, unseren Respekt voreinander bestimmen, dann ist jedem Unrecht und jeder Brutalität Tür und Tor geöffnet. Und das ist auch, warum der Bundespräsident diese Rede gehalten hat, die ich ziemlich gut finde eigentlich. Und wir brauchen zur Begründung von Menschenwürde diesen Satz aus der Bibel, gleich vom Anfang der Bibel. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Wenn wir das durchstreichen und sagen, nix, Gott hat gar nichts geschaffen, dann sind wir entwickelte Tiere. Und wenn jemand sagt, ich habe doch Würde, Menschen haben Würde, dann kann immer jemand anders kommen, wie ich es erlebt habe, in Fachdiskussionen mit sehr hochrangigen Leuten und sagen, ach, das behindert nur den Fortschritt. Wir müssen unterscheiden. Ein Mensch hat mehr Würde und einer weniger, je nach Nutzen. Das stimmt nicht. Jeder von uns, jeder, er auch, ist im Bild Gottes geschaffen und da dürfen wir nicht dran. Die Ethik des Christentums beinhaltet dann auch, was im 2. Korintherbrief steht, im Neuen Testament, dass der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß, der Schöpfergott, es ist, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Also ich riskiere das jetzt mal und sage mal einfach, wenn Sie mich anschauen, ich bin seit ich 25 Jahre alt bin Christ, dann sehen Sie jemand, in dessen Herz Gott geleuchtet hat. Warum, weiß ich nicht. Es hat nicht mit irgendwelchen Vorzügen zu tun, die ich habe. In dessen Herz Gott geleuchtet hat, um es da hell zu machen, um bei mir zu sein. Jetzt gucken Sie mich an und sagen, oh, Haare waren sicher schon mal dunkler und knackt manchmal schon ein bisschen, wenn er sich bewegt und so weiter. Das liegt aber auch an einem kleinen Schlittenunfall Silvesternacht. Deswegen unterstreiche ich den folgenden Satz. Wir, also ich zum Beispiel und andere Christen, haben diesen Schatz, dass Gott in uns ist, in irdenen Gefäßen, auf das die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Wir haben etwas geschenkt bekommen. Gott hat sich uns geschenkt, was wir nicht einfordern konnten und was einfach gut ist. Auch wenn es nicht verhindert, dass Haare grau werden. Kann man nichts machen. 1. Johannes 1 steht da noch, und das ist auch noch ein Kernsatz der christlichen Ethik, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, nämlich Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wie ist das, wenn man was gemacht hat, wo man hinterher merkt, ich hätte es nicht machen sollen, es war total falsch. Wohin damit? Verarbeiten. Dahin. Eine Ethik ist ja nicht komplett eine Morallehre, wenn sie nicht sagt, Schlimmes passiert, ja, das kann man ja nicht wegleugnen. Jeder von uns macht kleine und große schlimme Sachen. Und wohin damit dann? Das muss ja dabei sein, sonst häuft man so einen Haufen an und geht immer nur weiter und der Haufen wird immer, oder unterm Teppich so, ne? Hier die christliche Ethik ist vollständig, insofern als sie auch dank Jesu Opfer eine Möglichkeit gibt, mit geschehenem Bösen fertig zu werden. Hier haben wir es nochmal gegenübergestellt, die Ethik der Evolution des Christentums auf zwei Sätze gebracht. Ich gebe zu, das ist etwas vereinfacht, aber andererseits zum Nachdenken und zum Behalten vielleicht. Im Rahmen der Evolution sind Selbsterhaltung und Fortpflanzung letztlich die einzigen Antriebe unseres Handelns. Vernünftigerweise, denn so geht's weiter, Höherentwicklung in diesem Denkrahmen. Im Christentum ist es so, dass Gottesliebe und Nächstenliebe die höchsten Werte sind, wie man zum Beispiel in Markus 12 lesen kann. Das hat Jesus auf eine Frage, die man ihm mal gestellt hat, so gesagt. Morgen Abend will ich da noch ein bisschen weiter drauf eingehen, deswegen führe ich das jetzt nicht näher aus, was hier drin steht. Jetzt kleine Atempause zwischendurch. Jetzt zur Illustration ein, wie wir denken, haben wir heute Nachmittag ausgesucht, gerade Smartsix, ein Comic oder Cartoon, was vielleicht dazu passt. Das war jetzt nur auf Englisch verfügbar, deswegen versuche ich das mal schnell zu übersetzen. Vielleicht kennen Sie aus der Zeitung oder so auch diesen kleinen jungen Calvin, der ist einfach schrecklich, Schreck jeder Eltern, aber witzig. Und das ist sein Stofftier, der Hobbes, Stofftiger. Und er stellt sich immer vor, dass dieser Tiger wirklich lebt und groß und ein richtiger Tiger ist. Die beiden gehen hier spazieren und dann erklärt der Calvin seinem Tiger gerade, wann auch immer ich ernsthaft nachdenken muss, dann gehe ich im Wald spazieren. Weiter. Es gibt 1 Million Ablenkungen hier draußen, interessante Sachen zum Entdecken. Und dann, ich glaube nicht mehr an Ethik. Was mich betrifft, die Mittel, das Ziel rechtfertigt die Mittel, sagt der Junge. Nimm, was du kriegst, solange du es kriegen kannst. Das ist, was ich sage. Wer die Macht hat, hat Recht. Die Gewinner schreiben die Geschichtsbücher. Es ist eine Welt, wo ein Hund den anderen frisst. Also werde ich immer machen, was mir gerade einfällt und die anderen darüber diskutieren lassen, was richtig ist und was nicht. Hey! Der Tiger schubst ihn um. Platsch. Warum hast du das gemacht? Du warst mir im Weg. Jetzt bist du es nicht mehr. Das Ziel rechtfertigt die Mittel. Ich meine nicht für jeden, du Blödmann, nur für mich. Ach so. Eigentlich ist der Schöpfer nötig, um die Natur zu verstehen und um sich richtig zu verhalten. Ohne diese Autorität können wir uns nicht richtig verhalten, weil dann jeder seine Welt baut, in der er der Chef ist und so durchs Leben pflügt, wenn man es ganz konsequent macht. Wir machen es gar nicht so. Das liegt daran, dass wir von Gott eigentlich auch eine andere Ausstattung bekommen haben, andere Ideen. In diesem Land sind auch christliche Ideen zum Glück noch im Schwange. Trotzdem, es gibt ja viele Leute, die ich absolut respektiere, die kommen da irgendwie nicht hin. Ich möchte mit diesem Zitat von dem berühmten Genetiker Richard Lewontin, das er 1997 mal geschrieben hat, kurz erklären, wie das kommt, was der Grund ist, warum viele Wissenschaftler gar keinen Gott haben wollen. Aber bevor Sie das lesen, ich nehme es gerade noch mal für einen Moment weg, will ich noch eine Umfrage zitieren. 1900, ich glaube es war 16 oder 10 ungefähr, 1910 rum, hat man in den USA 1000 zufällig ausgewählte Wissenschaftler gefragt, glauben Sie an einen Gott, einen persönlichen Gott, der Gebete erhört und Leben nach dem Tod geben kann? Damals haben 60% dieser zufällig ausgewählten 1000 Wissenschaftler Ja gesagt. Vor ein paar Jahren, vielleicht 3 Jahre her, hat die berühmte Wissenschaftszeitschrift Science, USA, genau dieselbe Umfrage wiederholt mit 1000 Wissenschaftlern aus unserer Zeit. 40% haben Ja gesagt. Das war mehr, als die erwartet haben. In den USA, ich weiß nicht, wie es in Europa wäre. Ich persönlich schätze, in Europa wären es weniger. Schätze ich. Aber ich weiß es nicht, man hat es hier nicht gemacht. Richard Lewontin ist einer, wenn man ihn gefragt hat oder hätte, hätte Nein geschrieben. Nein, glaube ich nicht. Er ist Marxist von der Weltanschauung, ja, Materialist. Und er hat hier geschrieben, es ist nicht so, dass die Methoden der Wissenschaft uns zwingen, eine rein materielle Erklärung der sichtbaren Welt zu akzeptieren. Nein, im Gegenteil. Zuerst haben wir uns entschieden, an rein materielle Vorgänge zu glauben. Und dann haben wir Forschungsmethoden und Wissenschaftstheorien geschaffen, die rein materielle Erklärungen produzieren. Egal, wie sehr diese Erklärungen dem gesunden Menschenverstand widersprechen, egal, wie verwirrend sie dem Uneingeweihten vorkommen. Und unser Materialismus ist absolut, denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Also der sagt, ich glaube daran, dass es nur Materie gibt, sonst nichts. Und jetzt arbeite ich so, dass ich auch gar nichts anderes finden kann als diese Glaubensaussage. Das ist ehrlich und das ist so. Die Naturwissenschaften arbeiten in vielen Bereichen so, dass sie sagen, wir gehen mal davon aus, dass es keinen Gott gibt. Mal sehen, ob wir so alles erklären können. Gut, ich würde sagen, das kann man versuchen. Aber es ist nicht so, dass deswegen der andere Versuch, nämlich zu sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles von alleine entstanden ist. Das muss jemand gemacht haben. Jetzt denke ich mal darüber nach. Also von einem Gott als Schöpfer auszugehen, ist kein Unsinn. Absolut nicht. Und viele Leute in der Vergangenheit und heute machen das auch so, in der Wissenschaft und im normalen Leben und so weiter. Und sagen, jemand hat alles geschaffen. Jemand, wie es in Hebräer 11 heißt, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Das, was man sieht, am Anfang ist geschaffen worden. Das, was heute da ist, ist einmal geschaffen worden von jemand. Ich persönlich, auch bevor ich Christ wurde, habe das immer für sehr viel glaubwürdiger gehalten. Und je mehr ich von Naturwissenschaft gelernt habe, desto glaubwürdiger ist es mir vorgekommen. Weil man die meisten Sachen besser so erklären kann. Die Entstehung des Lebens. Kann man so besser verstehen. Jetzt will ich Ihnen aber trotzdem sagen, was die Evolutionslehre an Göttern hat. Denn ohne Gott funktioniert es da auch nicht. Aber das sind Götter, das erinnert sehr stark, wie unser Lateinlehrer, als ich Schüler war, der kein Christ war, mal gesagt hat, an die Naturgesetze heute. Die erinnern sehr stark an Götzen. Die alten griechischen Götter und so weiter, die sind total ähnlich unseren Naturgesetzen. Das hat mir unser Lateinlehrer beigebracht und hat es uns gezeigt in einem Bändchen von Cicero, so 50 vor Christus, über die Natur der Götter heißt das. Und das will ich heute Abend aber nicht bringen. Das wäre vielleicht zu speziell für das Interesse der meisten. Aber ich will hier mal die letzten Sätze aus Darwins Werk Ursprung der Arten zitieren. Das sind die letzten Sätze aus diesem berühmten Buch Ursprung der Arten 1859. Es ist interessant, eine wild wachsende Böschung zu betrachten, bedeckt mit vielen Pflanzen vieler Arten, mit Vögeln, die in den Büschen singen, mit verschiedenen Insekten, die vorbeiflattern und mit Würmern, die sich durch die feuchte Erde winden. Und darüber nachzudenken, dass diese kompliziert konstruierten Formen, so verschieden voneinander und in einer so komplexen Weise voneinander abhängig, alle von Gesetzen hervorgebracht wurden, die um uns herum herrschen. Diese Gesetze, die das Leben hervorgebracht haben. Kurz mal Stopp, nicht weiterlesen. Mit Götter der Evolution meine ich, was sagen die denn? Welche Kräfte sind es, die das Leben hervorgebracht haben? Das sind eure Götter, sage ich dann. Nämlich, diese Gesetze da sind im weitesten Sinne Wachstum und Vermehrung. Erbgut, das in der Vermehrung nahezu impliziert ist. Variabilität durch das direkte und indirekte Wirken der äußeren Lebensbedingungen. Und durch Gebrauch und Nichtgebrauch. Ein Maß an Zunahme, das so hoch ist, dass es zum Kampf ums Überleben führt. Und daraus folgen die natürliche Auslese. Verbunden mit der Unterschiedlichkeit in den Merkmalen und der Auslöschung der wenig verbesserten Formen. So folgt direkt aus dem Krieg der Natur, aus Hunger und Tod, das erhabenste Objekt, das zu fassen wir in der Lage sind, nämlich die Entstehung der höheren Tiere. Gut verstanden, welche Kräfte es sind. Hunger und Tod, Kampf, Untergang, Leben durch Sterben. Das glaube ich einfach nicht. Ich kann nicht glauben, dass das Leben aus dem Tod kommt. Ich sage es mal ganz platt, von nichts kommt nichts. Leben entsteht aus Leben. Da sagt die Bibel so, am Anfang war das Leben, nämlich Gott. Und dieses Leben hat anderes Leben geschaffen. Das kommt mir sehr viel plausibler vor als solche Überlegungen. Hiermit kann man manches erklären im, sagen wir, im Kleinen. Abläufe in der Natur im Kleinen. Aber nicht, wie das alles überhaupt mal entstanden ist. Die ganz große Frage, die kriegt man hiermit nicht in den Griff. Ich erkläre kurz, was wir meinen, wenn wir sagen, dass wir an einen Schöpfer glauben. Damit das Wort Gott nicht so ein Platzhalter ist für eine graue Wolke irgendwo, sondern was wir meinen. Wir meinen, die Welt entstand und besteht durch planende, zweckmäßige Schöpfung Gottes. Dieser Gott, sagen wir Christen, ist der Gott der Bibel. Er schuf die Welt so, wie es in der Bibel beschrieben ist. Manche Naturwissenschaftler-Kollegen sagen zu mir, du spinnst doch, glaubst du das wirklich? 1. Mose 1 und 2 und so. Und ich sage, ich glaube nicht, dass wir es jemals besser wissen können, als es da steht. So mit Fossilien und so Kram kann man auch schöne Theorien basteln, aber ich glaube die nicht, kann ich nicht glauben. So viel Glaube habe ich wirklich nicht, ehrlich. So wie es da auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben ist, ich glaube nicht, dass wir es besser wissen können. Was ja nicht heißt, dass man aufhört zu forschen. Es ist ja gerade umgekehrt. Wenn ich glaube, dass diese Welt von jemand gemacht wurde, dann finde ich es umso interessanter zu gucken, wie hat dieser geniale Baumeister das denn gemacht? Wie hat er es gemacht? Wie ist es gebaut? Wie funktioniert es? Wenn das Ganze eine Anhäufung von Zufällen wäre, ich sage mal ein Beispiel, einen Vergleich. Es gibt einen modernen Künstler, der malt Bilder, indem man ein großes weißes Tuch auf den Boden legt und von der Decke Farbdosen hängen lässt an Stricken. Und in die Farbdosen macht er Löcher. Und dann gibt er den Farbdosen einen Stups und dann kleckern die Farbe unten rauf und nach einer gewissen Zeit ist das Bild fertig. Würden Sie es interessant finden, jetzt zu untersuchen, wie dieses Bild genau zustande gekommen ist, welche Farbdose sich wie bewegt hat? Ein Zufallsbild. Nicht sehr interessant, darüber nachzudenken, wie es entstanden ist. Rembrandt, einer der genialsten Künstler aller Zeiten, hat seine Bilder anders gemalt. Und es ist total interessant, vor allen Dingen, wenn man selbst ein bisschen Malerei macht, zu gucken, wie hat der Mann das denn geschafft, dass er mit so ein bisschen Ölfarbe auf einer Leinwand ein Auge malt, was wirklich wie ein Auge aussieht, auch so feucht irgendwie aussieht wie ein Auge. Oder dass die Gesichter hervorzutreten scheinen aus dem an und für sich total platten Bild. Der Mann hat mit Überlegung, mit Kunstfertigkeit gearbeitet. Und es ist sehr interessant zu gucken, wie hat er das gemacht. Da gehen Leute ganz nah ran, wenn sie dürfen, und gucken, wie hat er die Striche geführt, welche Schicht hat er zuerst gemacht. Und das macht man als Christ auch, wenn man die Natur untersucht. Wir glauben, da ist ein genialer Typ dahinter. Nicht unser Kumpel, sondern jemand, der weit über uns steht. Und uns so nahe gekommen ist in Jesus. Und gucken, wie hat er es gemacht. Und das ist interessant. Die Bibel widerspricht dem nicht, was wir in der Schöpfung finden. Aber wir können zu wenig wissen. Das tun wir eigentlich immer. Oder die Bibel falsch interpretieren bzw. auslegen. Also wir müssen immer sagen, wir können in dem, was wir uns dann so dazu überlegen, können wir uns täuschen. Das haben ja Leute vor uns auch gemacht. Also man muss immer vorsichtig vorgehen. Übrigens das hier, dieser Satz, der stammt eigentlich, den habe ich umformuliert, von dem berühmten Astronomen Johannes Kepler, einer der genialsten Wissenschaftler aller Zeiten. Das war allerdings schon im 17. Jahrhundert, der war Christ. Und er hat die Natur untersucht, wie er selbst mal schreibt, weil er erwartete, Gesetzmäßigkeiten zu finden. Harmonien nannte er das. Harmonisch, weil von dem großen, sinngebenden Gott gemacht. Ist ja eigentlich verrückt, wenn man an Zufall glaubt, dass man dann Gesetzmäßigkeiten sucht. Man würde ja das Chaos dann erwarten und suchen. Da wir seine Geschöpfe sind, Gottes Geschöpfe, dürfen wir die Schöpfung für unser Leben und zu unserer Freude benutzen und erforschen. Also man kann richtig losleben, wenn man an Gott glaubt. Da wir seine Geschöpfe sind, müssen wir uns als Menschen vor ihm verantworten. So losleben heißt nicht, dass man über die Stränge schlägt, über die Grenzen tritt, die Gott gesetzt hat. Wenn man da drüber tritt, gefährdet man ja das Leben. Es macht einen Unterschied, an einen Schöpfer zu glauben oder nicht. Jacques Monod, ein berühmter Biologe, Nobelpreisträger, hat in seinem berühmten Taschenbüchlein Zufall und Notwendigkeit 1970 geschrieben, Monod war Atheist, glaubte an überhaupt keinen Gott. Wenn der Mensch diese Botschaft von der Evolution in ihrer vollen Bedeutung aufnimmt, dann muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, dass für seine Musik taub ist und gegen seine Hoffnungen leiden oder verbrechen. Ist eigentlich dann alles ziemlich egal. Hört keiner zu, wenn wir singen oder vor Schmerzen schreien. Das ist die Konsequenz der Evolutionslehre, die versucht, Gott rauszustreichen. Als Christen singen wir manchmal diese Strophe aus einem Lied von Peter Strauch. Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt, die Wunder deiner Schöpfung. Alles das hast du gemacht, den Tag und auch die Nacht. Ich danke dir dafür. Berge, Flüsse und die Seen, die Täler und die Höhen sind Zeichen deiner Liebe. Darum bete ich dich an, weil ich nicht schweigen kann. Die Freude füllt mein Singen. Staunend habe ich erkannt, ich bin in deiner Hand und du lässt mich nicht los. Ein anderes Lebensgefühl. Mit der Begründung, es gibt einen Schöpfer, er hat diese Welt gewollt, er hat mich gewollt. Ich darf noch für die Christen einflechten, dass dieser Sündenfall ganz direkt mit der Erlösung durch Jesus Christus, die Zentralaussage unseres Glaubens ist, verknüpft ist. Wenn wir allmählich aus Tieren entstanden wären, und Tiere haben nicht die Verantwortung, sind nicht durch Jesus erlöst, wie wir als Menschen, wenn wir nicht als verantwortliche Wesen geschaffen und durch den Sündenfall von Gott getrennt wurden, dann bestünde auch keine Notwendigkeit der Erlösung durch Jesus Christus. Wenn man sich Römer 5 genau anschaut, den zweiten Teil des Kapitels, sieht man, dass das, was Jesus gemacht hat, eigentlich keinen Sinn macht, wenn es nicht irgendwann früher diesen Sündenfall gegeben hat, das Lossagen von Gott. Die beiden Sachen gehören zusammen. Und deswegen ist es, ich sage jetzt mal theologisch, eigentlich riskant bis falsch, zu sagen, man kann irgendwie Evolution und Schöpfung durcheinander mischen. Versteht das richtig? Die Leute, die die Evolution erfunden haben, sagen, Evolution heißt, dass alles ohne Gott entstanden ist und besteht. Das ist die Definition, die die meinen. Und das sagen die nicht, um uns zu ärgern, sondern weil sie das so glauben. Das muss man auch mal ernst nehmen, was die Leute glauben. Und nicht so sagen, ja, die glauben vielleicht doch irgendwie. Die Evolution will das nicht. Das muss man auch respektieren, dass Leute das anders glauben. Und feststellen, ich glaube was anderes, weil es in der Bibel anders steht. Endlich das Bild. Das ist aus der Renaissancezeit. Piero della Francesca. Die Geißelung Christi. Das Bild hat von der Kunstgeschichte her etwas Bedeutung, aber fokussieren wir mal auf den Ausschnitt. Das ist nach dem christlichen Glauben Gott, der Mensch geworden ist. Und er ist schwach. Muss das Schwache sterben? Piero della Francesca hat, und das finde ich eine gute Idee, eine Apollstatue über Jesus gemalt. Dieser griechische, römische Gott scheint zu gewinnen. Dieser Gott zusammen mit Dionysos, apollinische und dionysische, das ist so diese Zweiheit in den heidnischen Religionen, die man mit sehr vielem vergleichen kann, was die Evolutionslehre lehrt. Dass sich eigentlich das Stärkere, das Brutalere, das Unbändigere durchsetzt. Das, was Barmherzigkeit gar nicht kennt. Apoll kennt keine Barmherzigkeit. Er steht hier über Christus. Und Christus, ist er nicht der Stärkste? Lässt er sich geißeln? Er lässt sich geißeln. Er stirbt. Ich hatte Ihnen den Satz vorgelesen, dass Gott das Schwache auserwählt hat. Und Gott weiß sehr genau, wie das ist, schwach zu sein. Das ist für ihn keine Theorie. Sondern Gott, der Mensch geworden ist, hat diese Schwäche am eigenen Leib gespürt, bis zum Tod. Um uns dieses Fensterchen, das Fensterchen ist er selbst, das Fensterchen zu öffnen, aus einer dunklen Welt raus, wo Tod und Brutalität und Kampf und Hass so viel zu bedeuten haben, viel zu viel Einfluss haben, um uns ein Fensterchen zu öffnen, um da rauszukommen. Und ich zitiere zum Schluss Jesus, Matthäus 11, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin, lernt von mir. Ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf. Heute habe ich versucht, die christliche Ethik von einer utilitaristischen, einer, die ganz auf Nützlichkeitsdenken, Siegerdenken, the winner takes it all, ausgelegt ist. Morgen möchte ich unseren Glauben abgrenzen gegen anything goes, gegen so eine Gleichgültigkeit. Ist ja eigentlich egal, was man glaubt. Hauptsache, man glaubt nicht zu fest oder nur so ganz persönlich. Abgrenzen gegen so eine alles egal Ethik und gegen eine Gesetzlichkeit. Das Christentum ist ja in der Vergangenheit häufig dadurch aufgefallen, leider, dass es sehr lebensfeindlich wirkte. War irgendwie ein Christ daran zu erkennen, dass er nichts durfte. Das ist ein Missverständnis, was sich in Teilen der christlichen Kirche zu allen Zeiten geregt hat. Das befreiende Wesen der christlichen Ethik möchte ich deswegen auch morgen versuchen, ein bisschen rauszuarbeiten. Und danke für die Geduld heute Abend.